Sie hören den Artikel Palast Barberini, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 29. März 2021. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Lage, Benennung, Palast als königlicher Städtebau, Nutzung, Zerstörung und Abriss, Rekonstruktion. Der Palast Barberini, in jüngerer Zeit auch Palais Barberini genannt, war ein unter dem preußischen König Friedrich II. Nach Entwürfen Karl von Gontards 1771 bis 1772 errichtetes klassizistisch-barockes Bürgerhaus in der Humboldtstraße 5-6 in Potsdam. Seine Hauptfassade ist zum Alten Markt mit dem Potsdamer Stadtschloss und der Nikolaikirche gerichtet. Seinen Namen erhielt das Gebäude nach dem vom König zum Vorbild bestimmten Palazzo Barberini in Rom. Die Potsdamer Nachschöpfung der italienischen Vorlage bildete den monumentalen südöstlichen Abschluss des Alten Marktes und gehörte zusammen mit dem ebenfalls von Gontard entworfenen benachbarten Noackschen Haus, Humboldtstraße 4, zu den letzten unter Friedrich II. Entstandenen Bauten rund um die Platzanlage. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Palaisbau nach Entwürfen von Ludwig Persius und Ludwig Ferdinand Hesse um zwei rückseitige, zur Havel gerichtete Seitenflügel erweitert und als Stätte des Potsdamer Kultur- und Vereinslebens genutzt. Beim Luftangriff am 14. April 1945 wurde der Palast Barberini weitgehend zerstört und die Ruine in der sowjetischen Besatzungszonenzeit abgerissen. Danach wurde das Grundstück lange als Grünfläche und Parkplatz genutzt. Im Zuge der Umgestaltung der Potsdamer Mitte mit dem Wiederaufbau des Stadtschlosses als Landtagsneubau und weiterer Gebäude in der Nachbarschaft erfolgte nach Spenden durch den Unternehmer Hasso Plattner von 2013 bis Ende 2016 eine äußerlich weitgehend am Original orientierte Wiedererrichtung des Palastes Barberini zur Nutzung als Kunsthaus Museum Barberini. Der Palast Barberini auf einer Fotografie von Ernst Eichgrün 1907 illustriert diese Einleitung. Abschnitt 1 – Lage. Ein Ausschnitt eines Plans von Potsdam von Heinrich Berghaus um 1850, mit rot markiert dem Palast Barberini, illustriert diesen Abschnitt. Das Grundstück des Palastes Barberini gehörte zum mittelalterlichen Siedlungskern der Stadt Potsdam im Umfeld des Havelübergangs und der am späteren Standort des Schlosses befindlichen Burganlage. Die Stadtansichten des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts zeigen die dichte Bebauung dieses Gebiets. Nähere Details zu den sicher vorhandenen Vorgängerbauten sind nicht bekannt. Das Gebäude stand auf der Südseite des Alten Marktes innerhalb des geschlossenen Straßenzugs der Humboldtstraße, der sich östlich der Platzanlage mit der Brauerstraße fortsetzte. Alte Karten zeigen die vom stadtseitigen Ende der Langen Brücke in nordöstlicher Richtung zum Alten Markt verlaufende Straßenführung, die nach dem Abriss der Stadtschlossruine 1960 und der Bebauung auf der Südseite verschwand. Das nunmehr in den Komplex des Alten Rathauses eingezogene sogenannte Knobelsdorfshaus mit der ehemaligen Adresse Brauerstraße 10 gibt heute die Ecke dieses ansonsten ebenfalls verloren gegangenen Straßenzuges und des Alten Marktes an. Die nordwestliche Begrenzung der auf Plänen des 18. Jahrhunderts als Schlossstraße oder Schlossgasse bezeichneten Straße bildete einen Seitenflügel des Stadtschlosses, während die Bebauung mit Bürgerhäusern im Südosten mit ihren wirtschaftlich genutzten Seitenflügeln den Raum bis zur Havel einnahm. In Mangers Baugeschichte von Potsdam wird die Lage mit den Worten »am alten Markte unweite des Schlosses« beschrieben. Im Zuge der nach 1806 erfolgten Einführung von Hausnummern in Potsdam erhielten die Häuser die Adresse am Schloss 5-6, ab 1874 dann Humboldtstraße 5-6. Abschnitt 2 Benennung. Der Palast Barberini war das einzige in Potsdam nach fremder Vorlage errichtete Gebäude, das nicht nur kunsthistorisch gebildeten Kreisen, sondern auch dem breiten Publikum unter dem Namen seines Vorbildes geläufig war. Während eine 1754 an der Ecke Schlossstraße-Hohe Wegstraße errichtete Kopie des von Andrea Palladio entworfenen Palazzo Valmarana in Vicenza, der Allgemeinheit als plögischer Gasthof oder Kommandantur bekannt war, und die in den breiten Straßen befindliche Nachschöpfung eines Entwurfs von Inigo Jones für Whitehall Palace nach den Erstbesitzern Hillerbrandsche Häuser genannt wurde, blieb die Bezeichnung Palast Barberini bei den Potsdamern Einwohnern lebendig und war auch auf verschiedenen Stadtplänen so eingetragen. Eine Rolle mochte dabei eine Vermischung mit dem Namen der berühmten Tänzerin Barberina gespielt haben, die von Friedrich II. Verehrt wurde und von 1744 bis 1749 an der Königlichen Oper in Berlin engagiert war. Zu dem Potsdamer Bauwerk gab es allerdings keine Verbindung. Die Bezeichnung Palais Barberini findet sich erst in Presseerzeugnissen und Veröffentlichungen jüngeren Datums, nicht aber in der stadtgeschichtlichen und kunsthistorischen Literatur über Potsdam. Abschnitt 3 Palast als königlicher Städtebau. Ein Foto des alten Marktes in südlicher Richtung um 1930, links im Hintergrund der Palast Barberini, rechts das Potsdamer Stadtschloss mit dem Fortuna-Portal, illustriert diesen Abschnitt. Unter König Friedrich Wilhelm I. wurden weite Teile der Altstadt erneuert und mit schlichtem Fachwerk oder Massivbauten versehen. Sein Sohn Friedrich II. Ließ diese Gebäude ab 1748 nach und nach durch prächtigere Häuser ersetzen. Dies geschah ausgehend vom Stadtschloss und ausschließlich nach aus dem Blickwinkel des Königs entwickelten Vorgaben und oftmals nach ausländischen Vorbildern, die von Friedrich II. Ausgewählt wurden. Dabei war es zweitrangig, ob die vom König aus der Literatur ausgewählten Vorlagen am Originalstandort auch realisiert worden waren. Einen Schwerpunkt bildeten Bauarten der italienischen Renaissance und des Manierismus, aber auch englische und französische Bauten wurden für die Potsdamer Verhältnisse adaptiert, da diese Vorbilder ursprünglich für völlig andere Zwecke und Bewohnerschichten geplant worden waren, zeigten sich immer wieder eklatante Widersprüche zwischen den Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten der bürgerlichen Nutzer und dem königlichen Repräsentationswillen, zumal der König auch noch zur größtmöglichen Sorgsamkeit drängte. Zitat Beginn: Wenn doch große Herren, besonders solche, die außer ihrem Vergnügen zugleich zum Besten ihrer Untertanen bauen, nicht so sehr auf armselige Ersparungen sehen wollten, wie groß würde in der Folge der Vorteil für dieselben sein, besonders in Potsdam, wo für arme Bürger Paläste erbaut werden, deren Unterhalt öfters mehr beträgt als der gesamte Nutzen der Vermietung und des Erwerbes. Zitat Ende. Als 1771 bis 1772 der Palast Barberini erbaut wurde, war die Umgestaltung der übrigen Platzfronten des alten Marktes lange abgeschlossen und die Erneuerung weit entfernter Stadtviertel bereits im Gange. Lediglich das südwestlich anschließende Haus Humboldtstraße 4 wurde erst 1777 neu gebaut. Das nach dem Vorbild von Michele Samichelli um 1530 entworfene Palazzo Pompei in Verona errichtete Haus Humboldtstraße 3 entstand bereits 1754. Ebenso die in nordöstlicher Richtung anschließende Häuserzeile der Brauerstraße 1 bis 6. Friedrich Mielke vermutet, dass der König über keine adäquate Vorlage verfügte, die der städtebaulich exponierten Lage entsprochen hätte. Außerdem kam durch den Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 das Baugeschehen in Potsdam weitgehend zum Erliegen. Darüber hinaus mag es eine Rolle gespielt haben, dass die oben genannten Nachbarbauten vom Schloss aus eher überblickt werden konnten. Das Haus Humboldtstraße 3 lag gegenüber einer Durchfahrt zum Schlosshof, während die Häuserzeile Brauerstraße 1 bis 6 vom Fortuna-Portal aus eher einzusehen war als die eigentliche Südseite des Marktes. Nach den Kriegszerstörungen und Abrissen in der Folgezeit haben sich in Potsdam lediglich das alte Rathaus von 1753 sowie das benachbarte Haus Brauerstraße 10 und die 1769 nach Plänen Georg Christian Ungers errichteten Hillerbrandschen Häuser in der Breitenstraße als Beispiele der Nachahmung ausländischer Vorbilder erhalten. Der Palast Barberini stand zeitlich am Ende der Epoche kopierter Palastfassaden. In den 1770er und 1780er Jahren kam es in Potsdam mit den Arbeiten Ungers, Andreas Ludwig Krügers, Johann Gottlob Schulzes und anderer zu einer eigenständigen Entwicklung spätbarocker Bürgerhäuser, die in Aussehen und Funktion den Anforderungen der Nutzer entsprachen. Unterabschnitt 3.1 Entwurf. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Vorstellung der Westseite der Brauerstraße in Potsdam. Radierung von Andreas Ludwig Krüger 1779. Links der Palast Barberini, rechts das 1777 erbaute Haus Humboldtstraße 4. Der Entwurf des vom Zimmermeister Naumann und dem Gastwirt Bergholz bewohnten Hauses wird Karl von Gontard zugeschrieben, wobei auch eine Mitarbeit Georg Christian Ungers in Erwägung gezogen wird. Als Vorbild diente den Architekten der ab 1625 erbaute Palazzo Barberini in Rom, der nach Entwürfen von Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini und Francesco Borromini entstanden war und den Gontard höchstwahrscheinlich aus eigener Anschauung kannte. Mielke führt weiterhin Parallelen zu einer Abbildung in Paul Deckers Vorlagenwerk Fürstlicher Baumeister vom Anfang des 18. Jahrhunderts an, die unter dem Einfluss des römischen Baus entstand und die Friedrich II. Aus seiner Bibliothek bekannt war. Unterabschnitt 3.2 Baubeschreibung. Ein Foto des Havelufers in nördlicher Richtung um 1930, die Seitenflügel auf der Rückseite des Palastes Barberini, dahinter die Kirche St. Nikolai und das alte Rathaus, illustriert diesen Unterabschnitt. Beim Palast Barberini handelte es sich um zwei hinter einer einheitlichen Fassade zusammengefasste dreigeschossige Bürgerhäuser, die auf königliche Kosten anstelle schlichterer Vorgängerbauten errichtet worden sind, um den alten Markt das vom König gewünschte repräsentative Aussehen zu geben. Die Fassade verfügte über 13 Fensterachsen, von denen die mittleren 5 einen weit vorspringenden Risalit bildeten, der sich durch seine Architektur deutlich von den jeweils 4-achsigen, in der Straßenflucht liegenden Seitenflügeln unterschied. Der Mittelrisalit war durch eine geschossweise vorgelegte Gliederung aus toskanischen, ionischen und korinthischen Säulenordnungen akzentuiert. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss waren diese als Dreiviertelsäulen ausgebildet. Das zweite Obergeschoss erhielt dagegen eine Gliederung durch Pilaster, wobei diese noch durch jeweils 2 hinterschoben erscheinende halbe Pilaster begleitet wurden. In den Rücklagen der Obergeschosse erschienen große Rundbogenfenster, während das Erdgeschoss des Risalits in Bogenstellungen geöffnet war. Das Mittelfenster des ersten Obergeschosses erhielt einen Altan mit Balusterbrüstung auf 2 vor der Fassade stehenden Vollsäulen. Die jeweils 4-achsigen Seitenflügel nahmen die Gliederung des Risalits in vereinfachter Form auf. Hier erfolgte diese im Erd- und im ersten Obergeschoss durch flache Lisenen, während im zweiten Obergeschoss die glatte Wandfläche dominierte. Zusätzlich zu den 3 Hauptgeschossen verfügten die unteren beiden Etagen in den Seitenflügeln noch über jeweils ein niedrigeres Mezzaningeschoss, das sich in gerahmten, querrechteckigen Fenstern zur Straße öffnete. Die Fenster der Hauptgeschosse hatten im Erdgeschoss gerade, in den Obergeschossen abwechselnd angeordnete dreieckige und senkmengtbogige Verdachungen. Den oberen Abschluss bildete eine Attika, die im Risalit mit Balustern versehen und mit Vasen bekrönt war. Durch die Attika wurde das flache Satteldach des Hauses weitgehend verdeckt. Die zur Havel gelegene Rückseite der Bürgerhäuser war zur Zeit ihrer Errichtung schlicht ausgebildet und nicht durch eine besondere Architektursprache hervorgehoben, da sich hier lediglich untergeordneten Zwecken dienende Wirtschaftsgebäude befanden. Die beiden im 19. Jahrhundert im Zuge der Umnutzung der Gebäude rückseitig angebauten langen Seitenflügel von jeweils 12 zu 3 Achsen folgten in ihrer Geschossteilung und Formensprache dem straßenseitigen Flügel. Allerdings wurde hier auf die Ausbildung einer Attika verzichtet. Unter dem flachen, abgewellten Dach war eine Gesimszone mit kleinen Öffnungen zum Dachboden angeordnet. Über Fensterverdachungen verfügten hier lediglich die drei Achsen der Längsseiten an den havelseitigen Enden sowie die Stirnseiten der Flügel, so dass der Eindruck von Kopfbauten entstand. Die Rückseite des Mittelbaus erhielt eine dem straßenseitigen Mittelrisalit entsprechende repräsentative Fassadengliederung. Über die Aufteilung der Innenräume zur Erbauungszeit des Hauptbaus 1771 bis 1772 ist mangels erhaltener Unterlagen nichts bekannt. Beim Um- und Erweiterungsbau zwischen 1845 und 1849 wurden die vorher im Hauptbau untergebrachten Wohnungen in die neuen Seitenflügel verlegt. Im Erdgeschoss des Mittelbaus eine dem gestiegenen Repräsentationsanforderungen entsprechende Durchfahrt mit Säulenstellungen geschaffen und in dessen Obergeschossen mehrere reich verzierte Säle eingebaut. Der havelseitige Hof zwischen den Seitenflügeln war gärtnerisch gestaltet. Eine breite Freitreppe führte von hier an das Flussufer, die auf der Grundrisszeichnung des 19. Jahrhunderts erkennbaren L-förmigen Nebengebäude, welche symmetrisch in der Verlängerung der Seitenflügel angeordnet waren und Ställe und Toiletten enthielten, sind später durch Pergolen ersetzt worden. Unterabschnitt 3.3 Ausführung. Zur Zeit der Errichtung des Palastes Barberini war es in Potsdam üblich, dass die von den königlichen Umgestaltungsmaßnahmen betroffenen Bewohner im Frühjahr ihre alten Häuser verließen und den Neubau im Herbst beziehen konnten. Der 1771 begonnene Bau dagegen zog sich aufgrund der Größe des Vorhabens bis in das Jahr 1772 hin. Zudem berichtet Manger, dass die beiden hinter den monumentalen Fassaden befindlichen Häuser von unterschiedlichen Werkmeistern ausgeführt worden sind, wobei es an einem Teil wegen nachlässiger Arbeit während der Bauzeit zu einem Einsturz kam, bei dem etliche Arbeiter auf der Stelle tot blieben. Der König habe ungnädig auf den Fall reagiert. Zitat Beginn. Und doch ging seine Milde so weit, dass er nicht eher wieder in diese Gegend kam, bis alles in fertigem Stand gesetzt war, damit er alsdenn seine Zufriedenheit über die Ausführung bezeugen konnte. Zitat Ende. Unterabschnitt 3.4 Vorbild Palazzo Barberini in Rom. Eine Radierung von Giovanni Battista Piranesi um 1748 des Palazzo Barberini in Rom illustriert diesen Unterabschnitt. Das vom König ausgewählte Vorbild ist ein monumentaler Barockpalast, der im Gegensatz zu anderen Beispielen der römischen Palastarchitektur frei auf einem großen Grundstück steht und nicht in einen Straßenzug oder in eine Carré-Struktur eingebunden ist. Daher wurde hier der Mittelbau von zwei vorspringenden Seitenflügeln eingefasst, die einen Ehrenhof bilden. In Potsdam wurden stattdessen die Seitenflügel zurückgesetzt, um den hier 5- statt 7-achsigen Mittelrisalit im Straßenrahmen der Humboldt- und Brauerstraße als Blickpunkt wirken zu lassen. Außerdem hätte die Ausbildung einer Ehrenhofsituation die ohnehin unregelmäßige Platzfigur des alten Marktes weiter verunklärt und auch nicht Potsdamer Baugepflogenheiten entsprochen. Der Palazzo Barberini in Rom besitzt keine Mezzaningeschosse. Diese wurden in Potsdam eingefügt, um das für Bürgerhäuser überdimensionierte Bauvolumen ausnutzen zu können, aber auch um die Heizkosten der großzügig bemessenen Räume zu senken. Allerdings resultierten aus den niedrigeren Zwischengeschossen der nach fremden Vorlagen erbauten Potsdamer Bürgerhäuser oftmals auch sehr unzureichende Wohnbedingungen. In Potsdam wurde das Dach durch eine Attika verdeckt, während es beim Palazzo Barberini in Rom direkt über dem Hauptgesims ansetzt und noch über Aufbauten verfügt. Schließlich wurde bei der Potsdamer Nachschöpfung auf eine architektonische Gestaltung der Rückseite verzichtet, die beim Vorbild als malerische asymmetrische Gartenfront ausgebildet ist. Die Nennung des römischen Vorbilds erfolgte nicht immer korrekt. Friedrich Nicolai beschreibt 1786 das Schulzische und Diekowesche Haus eine Nachahmung des Palazzo Borghese zu Rom, wobei er mit der namentlichen Erwähnung der Bewohner zugleich einen frühen Eigentümerwechsel dokumentiert. Manga wiederholt bei der Beschreibung des Baus die Angabe Nikolais. Erst bei der Abhandlung des benachbarten Hauses Humboldtstraße 4 erscheint in Mangas Baugeschichte die Bezeichnung Palast Barberini. Die straßenseitigen Seitenflügel wurden seitdem wiederholt mit dem Palazzo Borghese in Verbindung gebracht. Allerdings schreibt Andreas Ludwig Krüger bereits 1779, dass Ungar nach dem Vorbild des Palazzo Barberini gezeichnet habe und die seitlichen Flügel dazu komponiert seien, sodass der namengebende Palazzo als einziges Vorbild erscheint. Die Architektur der Seitenflügel und insbesondere die Anordnung der Zwischengeschosse orientieren sich allerdings stark am Palazzo Borghese, sodass auch eine Kompilation beider römischer Bauten vorliegen könnte. Der Palast Barberini lehnte sich in seiner Gestaltung zwar eng an ein knapp 150 Jahre zuvor entstandenes römisches Vorbild an, fügte sich aber dennoch in die Potsdamer Bürgerhausarchitektur und das nach italienischen Vorlagen gesammelte Ensemble des alten Marktes ein. Das kann zum einen mit der eher klassizistischen Grundhaltung des römischen Palazzo, die auf spektakuläre Schwünge und dramatische Kontraste verzichtet, zum anderen mit der nahezu ausschließlich tektonischen statt dekorativen Gliederung des Baukörpers erklärt werden. Abschnitt 4 Nutzung 19. und 20. Jahrhundert. Zwei Bilder illustrieren diesen Abschnitt. Rudolf Hesse, Grundriss des Erdgeschosses um 1850 und Ludwig Ferdinand Hesse, Dekoration der beiden Säle 1850. Ab 1845 wurde der Palast Barberini im Auftrag König Friedrich Wilhelms IV. Durchgreifend umgebaut. Der König verfolgte bereits seit 1843 Pläne, das Havelufer durch die Umgestaltung der unansehnlichen Gebäuderückseiten in seine Verschönerungspläne für Potsdam einzubeziehen. Er kaufte zu diesem Zweck das Haus allerdings nicht selbst, sondern unterstützte die ebenfalls am Erwerb interessierten Potsdamer Maurermeister Christian Heinrich Zech 1798 bis 1858 und Adolf Wilhelm Hecker 1805 bis 1870 mit 80.000 Talern. Sie erstanden das Gebäude für 27.300 Taler und nahmen mit dem übrigen Geld die umfangreichen Umbauten vor. Dabei verpflichteten sich die Eigentümer, dem Kunst- und Wissenschaftlichen Verein Räume in ungestalteten Vorderhaus unentgeltlich auf ewige Zeiten zur Nutzung zu überlassen. Die von Ludwig Persius 1844 ausgearbeiteten Pläne, die vom König mehrfach geändert wurden, genehmigte Friedrich Wilhelm IV. Am 1. Jahr 1845 zur Ausführung. Die ehemals geteilten Gebäude hinter der Palastfassade wurden zusammengelegt, eine von Treppen flankierte repräsentative Durchfahrt zum Hof geschaffen, je ein Saal mit Nebenräumen im zweiten und dritten Geschoss angelegt und die beiden rückwärtigen Seitenflügel zur Wohnnutzung angebaut. Nach Persius' plötzlichen Tod 1845 übernahm zunächst Friedrich August Stüler die Aufsicht über den Bau. Ab 1847 war der zum Hofbaurat ernannte Ludwig Ferdinand Hesse für die noch ausstehende Gestaltung der reich dekorierten Innenräume verantwortlich. 1851 wurden die Räumlichkeiten den Potsdamer Vereinen zur Nutzung übergeben. Zur Anlage eines vom König gewünschten Promenadenwegs am Havelufer kam es nicht, da die Eigentümer der benachbarten Grundstücke hohe Preisforderungen stellten. Ein von Friedrich Wilhelm IV. Entdachter Abschluss des zum Fluss hin offenen Hofes durch eine Arkadenhalle unterblieb ebenso aus finanziellen Gründen, auch wenn der König die Kostenübernahme für den Bau auch zu einem späteren Zeitpunkt garantierte. Für die Eigentümer wurde die Investition in den Aus- und Umbau des Palastes Barberini allerdings zum Verlustgeschäft, denn sie beantragten beim König wiederholt Unterstützungsgelder zur Deckung des mehr verwandten Kapitals. 1877, 1880 und 1891 fanden Eigentümerwechsel statt. 1912 kaufte die Stadt Potsdam das Gebäude und richtete 1916 Büroflächen für die Stadtverwaltung darin ein. In den 1930er Jahren wurde der rechte Seitenflügel als Jugendherberge genutzt. Ab 1938 diente auch der linke Flügel diesem Zweck. Abschnitt 5: Zerstörung und Abriss. Ein Bild der Ruine des Palastes Barberini nach 1945 illustriert diesen Abschnitt. Beim westalliierten Luftangriff auf Potsdam am 14. April 1945 und den folgenden Artilleriegefechten mit der Roten Armee wurde der Palast Barberini schwer beschädigt und brannte aus. Ein von verschiedenen Seiten geforderter Wiederaufbau erfolgte aufgrund der schweren Schäden nicht. Die Ruine wurde am 24. März 1948 zusammen mit dem Palasthotel gesprengt. Ein um 1952 erstellter Wiederaufbauplan für Potsdam zeigt auf den freigeräumten Grundstücken des Palastes Barberini und der ebenfalls zerstörten Nachbarhäuser einen Skulpturenhain, der wohl zur Aufstellung der von kriegszerstörten Häusern stammenden Bildwerke bestimmt war. Dieser Plan blieb unausgeführt. Die Fläche diente während der DDR-Zeit trotz verschiedener Pläne zum Bau kultureller Einrichtungen wie Theater oder Stadthalle als Grünanlage und Parkplatz. An der Havel entstand eine Uferpromenade. Von 1994 bis 2006 befand sich auf dem Grundstück des Palastes Barberini die Interimsspielstätte des Hans-Otto-Theaters. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des alten Potsdamer Stadtzentrums und der Neurichtung des Stadtschlosses als Sitz des Brandenburger Landtages wurde auch die ehemalige Humboldtstraße wieder bebaut und der alte Markt nach Süden geschlossen. Der Palast Barberini war hierbei als Leitbau zur am Original orientierten Wiederherstellung vorgesehen, auch wenn sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit Rathaus, Knobelsdorfhaus und St. Nikolai-Kirche maßstabsbildende Originalsubstanz erhalten war. Abschnitt 6: Rekonstruktion. Zwei Bilder illustrieren diesen Abschnitt: rekonstruierter Palast Barberini 2017 und Gebäuderückansicht 2016. Mit dem Beschluss des Brandenburgischen Landtags von 2005, der einem Bürgerentscheid folgte, wurde die Wiedererrichtung des Potsdamer Stadtschlosses am Alten Markt entschieden und zugleich die öffentliche Debatte um die Wiedergewinnung der historischen Mitte Potsdams angestoßen. In Workshops unter der Beteiligung von Fachleuten und Bürgerinitiativen wurde das integrierte Leitbautenkonzept Potsdamer Mitte entwickelt und am 1. September 2010 von den Stadtverordneten als Vorgabe für den Bieterwettbewerb für den Verkauf städtischer Grundstücke am Havelufer und Alter Pfad beschlossen. Den Zuschlag für den Palast Barberini erhielt der Berliner Unternehmer Abriss Lellbach, der mit der Hasso-Plattner Förderstiftung als Partnerin mit dem Leitbau auf dem Grundstück Humboldtstraße 5-6 ein Museum für die Kunstsammlung Hasso-Plattners errichtet. Als Architekt des Museumsgebäudes in der Gestalt des rekonstruierten Palastes Barberini zeichnet Thomas Albrecht aus dem Büro Hilmer und Sattler und Albrecht verantwortlich. Das Leitbautenkonzept schrieb die Rekonstruktion der Platzfassaden und der Hoffassade des Mittelbaus sowie die Einhaltung der ursprünglichen Kubatur des Gebäudes vor. Die wieder zu herstellenden Fassaden wurden unter Einsatz traditioneller Handwerkstechniken gefertigt. Die Elbsandsteine für Säulen und Fassadenschmuck stammen wie schon beim Ursprungsbau aus Sachsen, Poster und Böhmen, Königgrätz. Eine weitere handwerkliche Besonderheit ist die Herstellung der Säulen und Decken in der Eingangshalle aus Rabitzputz, bei dem mit Formlehren der Gipsputz über ein Traggeflecht zu Flächen und Ornamenten ausgezogen wird. Am 17. April 2015 wurde für das neue Gebäude Richtfest gefeiert. Im November 2015 war der Rohbau einschließlich der Fassade fertig. Die Fertigstellung des Innenausbaus wurde 2016 abgeschlossen. Unterabschnitt 6.1, 21. Jahrhundert, Museum Barberini. Seit 2017 beherbergt das Haus das Museum Barberini. Neben wechselnden Sonderausstellungen mit dem Schwerpunkt Impressionismus stellt dieses dauerhaft eine Sammlung von Kunst der Deutschen Demokratischen Republik und Kunst nach 1989 aus. Die gemeinnützige Organisation Stadtbild Deutschland verlieh dem Wiederaufbau des Palastes Barberini als Kunstgalerie den Titel Gebäude des Jahres 2016. Der Artikel Palast Barberini wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 22. August 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Palast Barberini. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.